Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anja Breuer und ich bin eure Moderatorin und führe euch diesmal durch die Folge mit David Hill. David ist der neue Geschäftsführer des Haus Phoenix. Wir hatten ja bereits in einer Folge mit Alex gesprochen. Alex war selbst Bewohner des Haus Phoenix und arbeitet mittlerweile als Teamer dort im Haus. Und wir wollen heute ein bisschen mehr darüber erfahren, was das Haus Phoenix ist, wie dort Selbsthilfe gelebt wird und welche Rolle Einsamkeit für die Bewohner und Bewohnerinnen dort spielt und wie das Haus Phoenix mit der Einsamkeit umgeht. Freut euch auf eine ganz bewegende Folge mit David Hill, der Sohn des Gründers des Haus Phoenix ist und quasi sein Erbe angetreten hat 2018, als sein Vater KD verstorben ist und sein Vermächtnis weitergegeben hat an David. Wie gesagt, ihr dürft gespannt sein. Eine sehr bewegende Folge. Viel Spaß beim Anhören. Also, herzlich willkommen, David, heute in unserem Podcast Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Ich freue mich total, dass du da bist.
Ja, hallo.
Hallo. Vielleicht kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. David und ich sehen uns heute zum ersten Mal. Wir hatten Kontakt bisher nur am Telefon oder per Mail. Deswegen ist es auch für uns eine spannende Erfahrung, hier zusammen mit euch den Podcast, also mit euch als Zuhörern und mit uns als Gesprächspartner und Partnerin, den Podcast zu machen. David, als allererstes mache ich es, wie ich es immer mache. Ich würde dich gerne bitten, also ich würde dir gerne das Wort übergeben, dass du einfach uns erzählst, mit wem wir denn hier heute am Tisch sitzen.
Ja, hallo. Also ich bin David, ich bin 42 Jahre alt, habe zwei wunderschöne kleine Töchter und eine tolle, liebenswerte Frau natürlich. Ja, ich komme aus Hannover gebürtig und bin jetzt seit 3 Jahren in Berlin und leite das Haus Phoenix.
Okay, um das Haus Phoenix wird es ja heute in erster Linie gehen. Wir hatten ja im vergangenen Podcast den Alex bei uns zu Gast, der Bewohner quasi im Haus Phoenix war und mittlerweile aber nicht mehr ist, aber im Haus Phoenix arbeitet als Teamer. Und du bist quasi der Geschäftsführer, wenn man so will. Ist das so, genau, Eigentümer, Rechtsgeschäftsführer oder ist es egal?
In der Funktion bin ich als Geschäftsführer.
Als Geschäftsführer des Haus Phoenix. Du bist seit 3 Jahren da. Wir haben von Alex schon so ein kleines bisschen erfahren, was das Haus Phoenix so ist, aber wir würden es total gerne auch von dir nochmal hören. Würdest du uns nochmal ein bisschen erzählen, was genau wir uns unter dem Haus Phoenix vorstellen können?
Ja, das Haus Phoenix ist eine, ja, eine, ich sag mal, eine Unterbringung für Obdachlose, firmiert als Pension und dient Leuten, die obdachlos sind und einen Suchthintergrund haben und einen absoluten Clean-Anspruch haben.
Okay, also heißt auch kein Alkohol, oder?
Genau, kein Alkohol. Medikamente versuchen wir auch mit den Leuten zu klären. Wir nehmen Leute auf mit Medikamenten, weil bestimmte Medikamente sind manchmal sinnvoll in bestimmten Lebenssituationen. Aber Ziel sollte schon sein, dass man frei ist von jeglichen Suchtmitteln. Und okay, nicht, dass man vom Dealer zum Pharmakonzern wechselt. Das wäre schon unser Ansinn.
Okay, wahrscheinlich auch nicht immer einfach.
Nein, es ist immer interessant, die Diskussion zu führen. Es ist natürlich, es ist ja für jeden erstmal selbst, ob er das machen möchte oder nicht. Und wir legen es den Leuten ja nur nahe, da sich selber mal auszuprobieren, mit ärztlicher Begleitung natürlich. Wir verlangen jetzt von keinem, der eingestellt ist, seine Medikamente auf einmal abzusetzen. Das wäre ja fahrlässig. Aber das Ganze für sich mal auszuprobieren, auszuschleichen ärztlich und dann zu gucken, wo man eigentlich im Leben steht. Ja. Das kann ja kein Zustand sein, dass man einfach über 10 Jahre Medikamente einfach nimmt. Bestimmte Erkrankungen benötigen das, ja. Aber ich glaube, wir sind, in unserer Gesellschaft sind wir oft schnell dabei, oder Ärzte auch etwas zu verschreiben, das mal zu hinterfragen.
Spannendes Thema, das eigentlich eine eigene Podcast-Folge bräuchte. Vielleicht, wer weiß, vielleicht machen wir das nochmal zusammen, wenn du sagst, ja, kann ich mir vorstellen, oder bei manchen Themen bietet sich das einfach an, nochmal separat drüber zu sprechen, weil es einfach ein Riesenthema ist, so auch die Medikamente. Aber ich persönlich finde die Einstellung sehr sympathisch und begrüße das sehr. Wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen gesprochen und du hattest ja auch gesagt, dass du vorher was anderes gemacht hast. Also du bist seit 3 Jahren im Haus Phoenix tätig. Ich finde es spannend und vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du auch noch mal kurz erzählst, was du vorher gemacht hast.
Wir fangen mal bei meinem ganz normalen Arbeitsleben an.
Gerne, ja, gerne.
Bevor wir zu dem Drogenleben kommen. Ja. Vielleicht. Und zwar, ja, ich habe eine ganz normale Tischlerausbildung gemacht in einem mittelständigen Unternehmen und hatte da leider einen Arbeitsunfall nach einem Jahr und habe dann umgeschult zum Industriekaufmann in derselben Firma. Das heißt, ich habe halt den gewerblichen und kaufmännischen Bereich dort gut kennengelernt und habe dann verschiedene Stationen in dieser Firma durchlaufen. War sehr, sehr vielseitig, abwechslungsreich, interessant, ganz tolle Erfahrung, muss ich schon sagen.
Okay.
Und nebenbei war ich dann halt auch Betriebsrat bzw. Jugendausbildungsvertreter. Und da habe ich mich ja halt ja schon sehr wohlgefühlt, weil man einfach über den Tellerrand hinausgucken muss, Geschäftsprozesse verstehen muss, was hat man was zu tun und sich aber auch für Leute einfach einsetzen. Und da habe ich dann Arbeits- und Gesundheitsschutz halt auch mitgemacht und habe da psychische Belastungen erfahren und habe da mehrere Seminare besucht in verschiedenen Bereichen. Und das war einfach sehr schön.
Auch eine soziale Komponente letztendlich.
Genau,
ja, richtig. Ja. Das ist total spannend, zumal du ja jetzt quasi eben die Geschäftsführung im Haus Phoenix machst und somit ja auch mit deinen Qualifikationen, die du im Vorfeld dir angeeignet hast sozusagen, die ja wahrscheinlich jetzt auch total hilfreich sind. Auch wenn du natürlich jetzt überwiegend, wenn man so will, mit Menschen arbeitest, aber trotzdem gewisse Geschäftsprozesse ja trotzdem auch verstehen musst, umsetzen musst und so.
Ja, ja,
harmoniert das gut miteinander? Also deine Vorkenntnisse mit deinem jetzigen
Beruf? Ich glaube, ohne die wäre ich aufgeschmissen in vielen
Hinsichten. Okay.
Also ich kann natürlich Sachen einfach gut für mich einschätzen von langlebigen Produkten. Was kaufe ich, was will ich haben? Als Tischler weiß ich, was ich, wie ich was reparieren muss.
Ja.
Muss ich die Tür jetzt austauschen? Was ist mit den Fenstern? Genauso wie muss ich jetzt mit den Leuten umgehen, wie machen wir Gruppenarbeit, wie gestalten wir das Ganze, wie hole ich mir über Angebote von irgendwelchen Handwerkern rein, wie kontrolliere ich das Ganze, wie halte ich das nach mit meinem Excel. Ja, Excel ist halt ein schönes Spielzeug.
Ja.
Also ich kann mich da wirklich sehr gut ausleben und ich habe die Vielseitigkeiten, die ich da erlernt habe, kann ich da auch wieder einbringen. Man macht ja einfach alles, man muss ja auch die neuen Mitarbeiter einlernen und wir gehen ja da auch noch drauf ein, das Haus Phoenix bietet ja vor allen Dingen eine Zuflucht, eine Unterkunft für Bedürftige. Aber unser Ziel ist ja erstmal Wohnraum zu schaffen, beziehungsweise den zu geben, aber auch Arbeitsplätze zu schaffen. Und deswegen, Haus Phoenix macht es ja so einzigartig, dass nur ehemalige Süchtige dort beschäftigt sind. Und deswegen hat man auch verschiedene Standards. Also es gibt halt Leute, die haben noch nie in einem Rechner gesessen, die haben 25 Jahre konsumiert, aber keine Ausbildung gemacht. Mhm. Die wissen nicht, wie man mit Word arbeitet. Also muss man da auch ein bisschen agieren, muss die schulen beziehungsweise dafür sorgen, dass sie einen Kurs besuchen.
Ja.
Man muss halt gucken, dass man jeden an unterschiedlichen Standpunkten abholt.
Mhm.
Ich glaube, das ist so, was es auch manchmal anstrengend vielleicht macht, aber eher vielseitig und interessant.
Ja. Ja, klingt schon beim Zuhören, merke ich, ja, das klingt total super und ich habe gleich auch Ideen im Kopf, wie man was noch machen könnte, aber das ist jetzt so eher mein Ding. Wir sind ja hier heute zum Thema Einsamkeit und Selbsthilfe zusammen und ich könnte mir vorstellen, also du hast jetzt auch schon so ein bisschen vorgestellt, was das Haus Phoenix macht, wir haben sogar schon direkt große Themen angerissen. Das Haus Phoenix wird ja oft auch als Selbsthilfeeinrichtung verstanden, zumindest von den Bewohnerinnen und Bewohnern. Könntest du uns das nochmal so ein bisschen erklären, was genau wir jetzt darunter verstehen könnten?
Also ich definiere es mal mit meinen eigenen Wörtern, weil wir kommen ja wahrscheinlich auf mich und meine eigene Selbsthilfe.
Ja, ja.
Und ich glaube, da kommt der Ursprung für mich auch her. Das Haus Phoenix, das ist das Haus, das ist der Mantel, das ist der Schutzraum. Aber die Leute persönlich müssen sich entwickeln und sie müssen selber vorankommen. Und sie müssen sich selber kennenlernen, sie müssen eine Selbsterfahrung haben, sie müssen es selber wollen, weil von außen kann man es nicht schaffen.
Von außen, wie meinst du das?
Naja, ich kann jetzt sagen, lass das, nimm keine Drogen mehr,
so,
das ist nicht gut für dich, also in der Hinsicht von außen.
Ja.
Ich kann die Leute reglementieren, sagen wir jetzt mal bei Synanon, ich kontrolliere sie komplett oder in einem Gefängnis, weil das kein gutes Beispiel ist, weil da kriegt man mehr als auf der Straße manchmal. Aber Selbsthilfe kann nur funktionieren, wenn die Person selber es möchte.
Ja.
Und so mal an einem Punkt ist, wo sie in die andere Richtung nicht mehr gehen möchte.
Mhm.
Und ich glaube, das ist jeder persönlich braucht einen Tiefpunkt. Also ich hatte meinen, ich brauchte ihn, sonst wäre ich nicht heute da, wo ich bin. Und ich glaube, das ist auch eine Eingangsfrage, die ich oft vielen stelle. Warum sind Sie hier und was war Ihr persönlicher Tiefpunkt? Und daraus leite ich schon viel ab. Aus meinen eigenen Erfahrungen. Ich maß mir nicht an, dass ich in die Leute reinschauen kann und wissen kann, aber ich habe eine Einschätzung, wo die eigentlich stehen. Ob das zielführend ist oder nicht. Aber das ist, glaube ich, diese Selbsthilfe, die definiert jeder auch für sich selbst. Weil im Grunde genommen Haus Phoenix, was wir ja machen mit Selbsthilfegruppen, offenen Dialogrunden, ermöglichen den Leuten, sich zu entwickeln. Das heißt, sie können sich einen Baustein selber mitnehmen. Ob derjenige jetzt mit dem Baustein sein Leben meistern kann und ob er nicht noch eine Therapie braucht oder eine ambulante oder eine Psychotherapie. Das sind ja einzelne Bausteine, die man sich, glaube ich, als Süchtiger einfach aneignen muss. Und so verstehe ich auch Selbsthilfe, dass man diese einzelnen Schritte für sich selber erkennen muss, was gerade notwendig ist. Ich kann nur dafür sorgen, dass die Leute einen geschützten Rahmen haben und das, was wir machen, das ist, die Leute darauf stoßen, dass es noch mehr gibt.
Ja.
Und das ist genau das ist das Schöne, dass die Mitarbeiter ehemalige Drogenabhängige sind, ganz viel Erfahrung haben. Ich glaube, wir kommen bestimmt auf 100 Jahre irgendwie Therapieerfahrung.
Wow.
Das ist am rechnet, ich weiß nicht. Und da sind ja ganz viele Tools, die man erlernt. Und da gibt es so hohe Synergien, die man einfach merken kann. Das ist aber nicht für jeden Bewohner was, muss man auch sagen. Und ich verpflichte sie auch nicht dazu. Das ist ja denen frei. Es gibt so ein Grundkorsett, dass sie einmal die Woche eine Etagengruppe haben, ein Thema, wie Alex, Sanne. Und dazu gibt es halt noch die Phoenix-Gruppen, die halt gruppenübergreifend dann tätig sind, wo man einfach aus anderen Etagen andere Leute mal kennenlernt, deren Probleme.
Okay.
Und ich glaube, wenn wir auf Einsamkeit jetzt kommen, damit man merkt, man ist nicht allein.
Was ja bei Süchtigen oft das Gefühl ist, dass man sich ganz alleine fühlt und so, was oft gar nicht so mit der Realität zusammenhängt.
Genau, es ist ein gefühlter Wert. Und diesen gefühlten Wert, das ist ganz schwierig, den in Relation wieder zu kriegen. Und deswegen sind diese Gruppen eigentlich, man merkt dann, was für Energien da freigesetzt werden. Und das ist schon sehr schön. Und wenn die Leute dann wirklich so ein Vertrauen haben und sich öffnen und sich wirklich mitteilen. Und das geht dann schon manchmal unter die Haut.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, letztendlich, so wie du es auch schön beschrieben hast, es gibt total viele verschiedene Definitionen von Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen. Aber was alle irgendwie miteinander eint, ist, dass Betroffene sich gegenseitig helfen. Und das ist ja letztendlich bei euch total gegeben, allein deswegen, weil die Mitarbeitenden alle ehemalige Drogensüchtige sind. Oder ja, ich finde immer das Wort ehemalig, aber gut. Genau, ich würde auch gerne... Ich war mir nicht sicher, ob ich das fragen darf im Podcast, ob du das möchtest, aber du hast das jetzt eben schon so ein bisschen angedeutet. Ich würde auch gerne deine Geschichte hören, beziehungsweise den Zuhörer und Zuhörerinnen zur Verfügung stellen. So, das wäre ein schöner Zeitpunkt, das zu machen.
Die kann ich gerne machen, weil ich eins habe ich gelernt als Süchtiger, dieses Verschwiegensein, nicht offen sein, das hat mich über Jahre aufgefressen. Und das war eines der schönsten Sachen, was ich vor 3 Jahren einfach für mich hatte. Ich konnte auf einmal in meinem Berufsleben mit meiner Sucht einfach einen offenen Umgang haben. Und ich musste nicht das Gefühl haben, dass ich jetzt irgendwie sanktioniert werde durch, wenn ich das jetzt offen mache, oh Gott, dann reden die nicht mehr mit mir, dann habe ich ein anderes Bild, dann habe ich einen Stempel auf der Stirn. Da kommt auch, das ist ja das Schöne, auch selbst dieser Lebensabschnitt Drogenkonsum, Missbrauch, hat dann auch dazu geführt, dass ich ja diese Leitung machen kann.
Ja.
Dass man so sieht. Ja. Das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Ja. Naja, ich glaube, ich bin halt, wie viele, habe ich erst angefangen zu rauchen. Meine Familie hat geraucht mit 15. Mein Ziehvater, Stiefvater, der hatte immer ein bisschen angebrochtes Gras mal da. Dann konnte ich das auch mal probieren, beziehungsweise weitergeben an andere. Und dann ist dann mein Konsum mit 16, die erste Tüte mit 16 geraucht und dann ging es relativ schnell, muss ich sagen. Von da an eigentlich täglich konsumiert, meine Schulen noch fertig gemacht und dann kamen halt auch Kokain, Ecstasy, Amphetamine, LSD, Pilze. Ja, ich habe Einfach beim Rotwein und beim Heroin habe ich jeweils zwei abschreckende Beispiele gehabt für mich.
Okay.
Das war so das, was nicht so schön war. Mein Vater, wo ich es nie mitbekommen habe, KD.
Der ja der Vorgänger, also der quasi das Haus Phoenix ins Leben gerufen hat.
Genau. Ja. Mhm. Also da bin ich halt, meine Eltern haben sich ja mit, als ich eins war, getrennt. Und genau das. Ich habe schon im Vorfeld auch viel darüber nachgedacht, was ich heute eigentlich erzähle, und habe auch gemerkt, dass eigentlich wahrscheinlich noch nicht mal Podcast dafür ausreichen würde, ja. Wenn man mal so die ganze Geschichte mal erzählt, weil ich eigentlich allen gerecht werden möchte. Da kommt mein Perfektionismus da wieder hoch. Aber es ist halt so, dass dieser Drogenkonsum dann eigentlich immer mehr zugenommen hat und ich immer wieder Clean-Phasen hatte, wenige Konsumphasen, um meine Ausbildung dann abzuschließen, um meinen Umschulung zu vollenden. Aber eins ist immer geblieben, und zwar eigentlich Angstzustände, Verfolgung, das Ängste. Gut, damals bin ich halt noch Auto gefahren. Das ist so gewesen, ne? Vor 20 Jahren hat man das einfach gemacht.
Ja.
Ich glaube auch diese Verfolgungsängste am Ende in meiner Konsumzeit, die haben mich zu meinem Tiefpunkt ja getrieben.
Okay.
Und also wenn man ja die reine Konsumzeit mal jetzt anschaut, bin ich halt wirklich vom Kiffen gekommen, habe alles mal mitgemacht und habe dann langsam mich von allem wieder runterdosiert und mit dem Kiffen als letztes dann aufgehört.
Okay, ja.
Und als allerletztes dann die Zigaretten.
Mhm.
Genau. Also ich habe 16 Jahre Zigaretten geraucht. Ich habe 13 Jahre konsumiert und ich habe gut funktioniert. Also ich bin arbeiten gegangen, manchmal nicht immer schön, wenn man sich das so einfach so rückblickend betrachtet. Aber heutzutage sage ich auch, man hat ja konsumiert, weil es Spaß gemacht hat.
Genau, sage ich auch immer wieder. Das hat ja auch eine Zeit lang Spaß gemacht.
Also es ist halt, ich will es ja nicht verteufeln.
Ja.
Und ohne die Erfahrung, die ich gemacht hätte oder habe, wäre ich nicht da, wo ich heute bin.
Ja.
Deswegen ist es so ein zweischneidiges Schwert.
Ja.
Ich wünsche mir manchmal, ich hätte nicht so früh angefangen, ich hätte meine Schule lieber fertig gemacht, ich hätte mehr Konzentration darauf gelegt. Ich habe mich mehr mit meinem Vater damals auseinandergesetzt. Mhm. Was ist das für eine Einrichtung? Wer wohnt da eigentlich? Mhm. Was bewegt die? Es war für mich persönlich, ich habe zwei Therapien gemacht in der Zeit, beziehungsweise einen Anschluss daran eigentlich eher, als ich dann nüchtern war, weil viele Therapeuten immer gesagt haben, wenn sie konsumieren, dann machen wir keine Therapie mit ihnen.
Mhm.
Ja, normal.
Ja.
Die können ja abbrechen und
das
wird nichts. Aber so, ich habe immer an meinen Freunden damals festgehalten. Ich glaube auch, dass das für mich ein ganz wichtiger Schlüssel ist oder war, wichtige, enge Freunde zu haben.
Mhm.
Und die mich eigentlich von Anfang an begleitet haben, nüchtern bis in den Konsum und wieder aus dem Konsum raus. Und die selber konsumiert haben und das ist dann Selbsthilfe extrem gewesen, weil ich musste mir selber helfen.
Okay.
Und ich bin aber in dem Spannungsfeld geblieben, wo konsumiert wurden, und habe mir das angeguckt. Jetzt, wo ich Haus Phoenix kenne, wo ich so ein bisschen mehr Struktur kenne, denke ich mir so, das hättest du auch anders machen können. Einfacher.
Ja.
Aber es war, glaube ich, wenn man so einen harten Weg geht, irgendwo, der festigt einen.
Mhm. Ja,
dann weiß man, glaube ich, ganz genau, was man will
und
was man braucht.
Und was das bedeutet, letztendlich die Konsum und Menschen, die konsumieren. Ich meine, also ich frage das deswegen, weil das sicherlich jetzt total wertvoll ist in der Arbeit im Haus Phoenix. Also ich glaube, dadurch, dass du das auch nüchtern oder clean dir nochmal angeguckt hast, hast du ja noch ein stärkeres Bild, was das macht mit den Leuten, oder?
Also ich glaube, weil ich es ja selber alles durchgelebt habe, weiß ich genau, wo man steht und kann manchmal an bestimmten Punkten denen das spiegeln.
Ja.
Und ist auch mal, wie mein Vater, so direkt ins Gesicht sagen, aber auch ein bisschen einfach überspitzt gut und klar darstellen.
Ja.
Das ist vielleicht so.
Ja.
Das ist dann vielleicht das, was ich kann, was ein Therapeut, der es gelernt hat, was mit dem Menschen passiert, nicht so rüberbringt.
Ja.
Obwohl es einfach wirklich gute Therapeuten gibt. Und
also
ich verteufle nichts, was das angeht. Ich sage auch was. Wie gesagt, am Anfang, es gibt nicht den einen Weg.
Wichtig, es gibt wichtig, das auch zu sehen und zu wissen.
Also ich habe 2008, hatte ich mal einen Tiefpunkt und ich habe dann irgendwann, ich weiß gar nicht wann es war, ein paar Jahre später, einfach nochmal komplett konsumiert. Einfach nochmal mitgemacht.
Okay.
Einfach nochmal angeguckt. So, kommt noch eine Nase und nochmal eine Tüte und nochmal einen Schluck her. Und habe auch gemerkt, das hast du die ganzen Jahre gemacht. Das war's.
Mhm.
Boah, Nee, nicht wirklich, oder? Mhm. Und das war so für mich auch so eine Erkenntnis. Mhm. Also wenn man das einmal gemacht hat und einfach, ja, genauso wie ich kann heute eine Zigarette dran ziehen und ich denke mir, ist das eklig? Also, aber ich habe 16 Jahre Kette geraucht.
Ja, ja.
Aber ich dachte auch immer, man kann auch als Kettenraucher nicht Gelegenheitsraucher werden.
Mhm.
Ich würde es auch mir nicht anmaßen, eine Zigarette komplett wegzuziehen.
Mhm.
Aber alleine nur, dass ich einmal dran probiere und denke so, nee, das will ich nicht mehr. Und ich glaube, das ist dieser Entschluss, ich will es einfach nicht mehr.
Ja. Wow.
Ja. Ja, ich will halt nie wieder einen Kontrollverlust haben.
Ja.
Das möchte ich nie wieder. Aus Angst, ich könnte wieder dahin kommen, wo ich war, aber auch aus dem Zustand einfach. Das möchte ich nicht mehr.
Finde ich gut. Gut für alle.
Ja, weil das Leben halt einfach schöne Seiten hat.
Ja, die man nicht sieht im Konsum.
Nee, überhaupt nicht. War ich gar nicht in der Möglichkeit, war mir nicht gegeben. Also, weil ich selber nicht begriffen habe, weil ich mich aber mit Leuten beschäftigt habe, die ja auch im Konsum waren.
Mhm, ja.
Und dann dreht sich ja viel um den Konsum.
Ja.
Dann ist, wo fahren wir hin? Wo können wir aber das Gras mitnehmen? Mhm. Und wo machen wir das? Und was kriegen wir da vor Ort? Und nehmen wir es mit oder nicht?
Mhm.
Wenn sich da nur noch drum dreht, das ist halt dann so eingeschränkt.
Ja, total. Kostet auch viel Kraft und Energie und so.
Ja.
Das fällt mir immer wieder, bevor wir gleich wieder zurückgehen auf Selbsthilfe, aber es fällt mir immer wieder auf, gerade bei Süchtigen, wenn die so clean werden. Also einerseits immer dieses, oh Gott, ich habe mein Leben verkackt. Und andererseits aber so eine krasse Energie, nochmal das Beste aus dem Leben rauszuholen. Das habe ich schon so oft beobachtet, dann nochmal eine Ausbildung, nochmal vielleicht sogar die Stadt wechseln, nochmal Beziehung anfangen. So viel Energie, was aus diesem Suchtding rauskommt, das erstaunt mich immer wieder. So, ja, das finde ich auch mal ganz faszinierend. Und das sieht man auch im Haus Phoenix bei den Bewohnern ab und zu mal, dass da dieses Tiefpunkt, wie du gesagt hast, diese krasse Verzweiflung oder mit mein Leben ist vorbei, und dann zu sehen, dass da so eine Lebensenergie nochmal so von einem Extrem ins andere irgendwie.
Ja, ich glaube, man braucht ja einfach seine Zeit.
Ne? Ja.
Also ich.
Aber dass sie halt auch wiederkommt, das finde ich immer wieder faszinierend.
Der Mensch ist halt ein Wunder.
Ja, total.
Das muss man schon sagen.
Ja.
Also
ja.
Man hat alle Heilungskräfte in sich.
Ja.
Und deswegen auch das Thema mit Medikamenten.
Ja.
Das ist, der Mensch kann sich sehr gut selber heilen.
Ja.
In vielerlei
Hinsicht. Ja.
Man braucht halt das Werkzeug. Als ich aufgehört habe, habe ich durch meine Freundin, Partnerin, Ehefrau heute ganz andere Erfahrungen sammeln können.
Mhm.
Also das ist so, wir sagen da heutzutage so Highlights setzen.
Okay. Ja. Inwiefern? Also,
naja, ich habe das Skifahren auf einmal angefangen.
Okay,
ich habe die Berge kennengelernt, das Wandern, rausfahren. Ich glaube, die schönsten Urlaube überhaupt.
Mhm. Ja,
irgendwie im Wohnmobil durch Frankreich touren. Mhm. Also neue Anreize einfach zu schaffen und zu merken, dass das Leben einfach viel mehr hat und darauf auch hinzuarbeiten und sich das auch zu leisten oder zu gönnen. Und das ist dann halt so ganz neue, wie sagt man immer so schön, Belohnungssysteme.
Mhm.
Das habe ich dann auch erst kennengelernt.
Mhm.
Und heute versuchen wir das im Haus Phoenix halt, wir haben vor 2 Jahren angefangen, dann einfach Zelte zu kaufen, rauszufahren, Kanutour machen.
Mhm.
Weil viele waren halt noch nie, die waren immer in Berlin oder in anderen Städten, aber noch nie draußen. Die haben noch nie im Zelt geschlafen, die waren noch nie auf dem Kanu. Also solche Sachen dann einfach zu initiieren. Wir versuchen ja auch dann immer mehr, dass sie kulturelles Leben wieder erlangen, rausgehen, Freikarten besorgen.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man mal nüchtern wird, weil bei mir hat es persönlich lange gedauert und ich denke heute manchmal noch, irgendwie fühlst du dich eigentlich ziemlich matschig und irgendwie immer noch bekifft. Also, weil es so lange her ist, aber es gibt Momente, wo ich immer noch denke, da fühle ich mich, ich habe mit 16 angefangen und die Entwicklung ist stehen geblieben.
Ja, ja.
Und dann hat man aufgehört und dann hat die Entwicklung wieder angesetzt.
Ja.
Und deswegen fühlt man sich auch irgendwann noch nicht so wie mit 42. Keine Ahnung, wie man sich mit 42 fühlen muss, ich weiß es nicht, aber ich fühle mich irgendwie noch nicht so.
Ja. Wie lange bist du jetzt? Also 2008 war dein Tiefpunkt quasi und dann hast du nochmal losgelegt, einen Tag nehme ich an, oder?
Naja, also ich, von da an habe ich nur noch Alkohol konsumiert und keine anderen Drogen mehr. Das ist jetzt nicht, dass ich komplett clean gelebt habe in der Zeit.
Okay.
Ich habe aber am Ende nur noch Alster getrunken. Ich will nicht mehr neben mir stehen.
Ja.
Aber so ein, ich sag mal, das ist so ein gutes Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln und einem Alster ist halt einfach geschmacklich einfach eine schöne Runde.
Ja.
Das kann auch die Apfelsaftschorle sein. Ja. Das war so das Zeitfenster. Ja. Für mich bin ich aus meinem Suchtkreislauf 2008 rausgekommen.
Okay, das heißt, von 2008 bis jetzt sind 12 Jahre, 13 fast. Und wenn du mit 16 angefangen hast, müsste man jetzt, also würdest du quasi, wie alt jetzt sein von der Entwicklung her?
So, naja, 29 halt.
Ne? Ja, ja, ja. Und würde das passen von deinem Gefühl her?
Nee, ich glaube, ein bisschen alt war schon.
Okay.
Aber es ist, ich glaube, es geht mehr darum, was hat man als 29er alles schon erlebt. Mhm. Und ja, ich glaube, da setze ich dann eher an. Weil das, was ich jetzt in den letzten 10, 12, 13 Jahren erlebt habe, man eigentlich in dieser Zeit erlebt. Mhm. Das geht auch, ja, meine Vorbild jetzt sagen, musstest du das wieder sagen, aber es geht ja um Konfliktkultur zum Beispiel. Mhm. Ich habe ja gar nicht gelernt, Konflikte auszuhalten. Mhm. Zu ertragen. Mhm. Ich habe mich ja zugemacht.
Ja.
Konflikte, das zu lernen, ist eines der schwierigsten Themen für mich in den letzten 13 Jahren überhaupt. Mhm. Und das auf Beziehungsebene. Mhm. So, das ist, das kostet mich am meisten Kraft.
Mhm. Okay.
Und das ist etwas, glaube ich, was man in jungen Jahren und mit 19 oder 23 nüchtern viel besser erlernen kann und auch einordnen kann.
Ja.
Das, als wenn man da irgendwie nur dicht ist.
Ja, ja. Diese so Flucht.
Gefühlt, ja, ja. Ach so, lief nicht gut, ach komm, ich brauch mal einen und dann wird alles gut und das ist schade.
Ja, da finde ich, knüpft auch dieses Einsamkeitsthema total an, auch bei Süchtigen, dadurch, dass man eben keine Konfrontation oder, wie hast du es gerade gesagt, Konfliktbewältigung oder Konflikte, dass man die komplett vermeidet, können ja auch letztendlich keine richtigen Beziehungen entstehen, was natürlich dann wieder dazu führt, dass eine gewisse Einsamkeit in einem selber stattfindet. So.
Richtig. Mhm. Ja, man ist ja auch nur, was habe ich denn? Ich habe ein Defizit, ich habe Minderwertigkeitskomplexe, ich bin nie genug, ich bin immer, und ich bin Perfektionist, das heißt 93%, 95% ist nicht 100, ne? Ist dramatisch.
Mhm. Ja.
Wenn man das erstmal so für sich erkannt hat, dann weiß man auch, dass man einsam ist.
Ja.
Weil man einsam war, ist man da auch hingekommen.
Ja.
Und jetzt kann man wieder einen neuen Podcast darüber machen, ob was das für Auswirkungen hat oder ob das meine Kindheit war, meine ersten Jahre, die ersten 3 Jahre eines Kindes sind entscheidende für die Entwicklung, sagt man. Die waren bei mir nicht so schön, die nächsten Jahre waren gut. Also woran knüpft man das? Aber im Grunde genommen, ja, bin ich als Außenseiter aufgewachsen und durch die Drogen war ich wer. Hat mir natürlich dann nur was gegeben, es hat mir einen Freundeskreis ermöglicht auf einmal. Ich war auf einmal Mitglied dabei, ich war wichtig.
Mhm.
Und wenn man dann erstmal aufwacht, wieder aus diesem Rad, sich selber aushalten und auch alleine sein können.
Ja.
Ich kann sehr gut alleine sein. Mhm. Ich kann mit mir im Reinen sein, weil ich mit mir habe ich ein gutes Verhältnis. Und das ist halt dieser, dann gehen wir dann in die Empathie, Selbstempathie, Fremdempathie rein, die ganz wichtig ist, um einfach auf sich zu hören und auf sich aufzupassen.
Ja. Und würdest du sagen, dass genau dadurch, dass du gelernt hast, mit dir selber gut klarzukommen, dass das auch automatisch bedeutet, dass man weniger einsam ist und dass sich weniger einsam fühlt?
Ja, ich glaube, es ist wichtig. Also für sich selbst.
Ja.
Also wenn man mit sich selbst gut im Reinen ist und klarkommt alleine, dann ist es nicht das Entscheidende, permanent mit anderen im Austausch zu sein oder in einer Gemeinschaft.
Mhm.
Aber andersrum, ich kann aber nur alleine mit mir gut mich aushalten, weil ich 5 Freunde habe, mit denen ich in den Austausch gehe.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man irgendwo Haltepunkte hat, Ankerpunkte, die man anknüpfen kann, Sachen vergeben, die einem zur Seite stehen, die einen beraten, wo man seinen Fuß loslassen kann.
Ja.
Und deswegen sind Freunde einfach wichtig. Deswegen sind Selbsthilfegruppen, wenn man keine Freunde hat, ganz wichtig, damit man sich austauschen kann, damit man da einfach neue Freunde findet.
Ja.
Und das habe ich ja auch gemerkt, dass ich jetzt mit diesem Wechsel nach Berlin und in die Selbsthilfe ins Haus Phoenix auf einmal ganz viele Gleichgesinnte um mich herum habe, die ich vorher gar nicht hatte.
Stimmt, ja.
Die kannte ich ja.
Ja.
Weil mein Leben beschränkt sich immer auf mein Berufsleben, aber das war abgekapselt, weil ich ein Privatleben hatte, was noch mit Drogen zu tun hatte.
Mhm.
Und jetzt ist auf einmal, vermischt sich mein Berufliches mit meinem Privaten, weil es einfach offen und ehrlich ist.
Ja. wahrscheinlich auch eine gewisse Art, eine gewisse Form von Befreiung auch, oder?
Ja.
Die du da lebst, durchlebst.
Ja. Ja.
Ja. Toll.
Das ist eines der schönsten Momente und deswegen, glaube ich, geht es mir auch so gut wie noch nie.
Ja. Wow. Das ist richtig schön.
Ja.
Ja. Und ich glaube, wenn KD jetzt hier wäre, dann würde sich total freuen, wenn er uns hier so sehen würde und dass du das so sagst. Echt
ja.
schön.
Ich cool. Ja, er hat viel dazu beigetragen.
Mhm.
Ja. Mhm. Auch im Unterbewusstsein, weil er hat mich immer laufen lassen, er hat es nie bewertet. Er wusste selber, er hat lange konsumiert.
Ja, die große Leistung, oder so als Vater, glaube ich, das war bestimmt nicht so einfach.
Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege.
Ja.
Das weiß ich leider
ja.
nicht. Wäre jetzt, Moment, 32, 33 Jahre clean.
Ja, er war selber auch ein Drogensüchtiger,
ja,
genau.
Drogensüchtiger. Ja. Das heißt, er hat jetzt in seinem 2018 sein 30-jähriges.
Okay.
Ja, ja. Hat er gehabt.
Ja.
Und er ist aus Frankfurt, die Ecke, wo wir herkommen, nach Berlin gegangen, zu Synonym.
Ja.
Und hat dort nach zwei Jahren, ist er clean geworden, hat sich das System damals angeguckt.
Mhm.
So, gucken, ist ja in den 80er Jahren gewesen.
Mhm.
Und von da an hat er sich dann selbstständig gemacht. Er ist dann selber aktiv geworden.
Mhm.
Also er hat sich angeschaut, was für Bausteine aus Synonym brauche ich. Das hat funktioniert jetzt für mich.
Ja.
Hat dann Synergetik e.V. mitgegründet und ist dort aber, ich glaube, nach 4 Jahren war er wieder raus und hat sich dann selbstständig gemacht in der Not aufs Boot und hat so...
Stimmt, die Hausboote.
Die Hausboote, eins erst ausgebaut mit 4 Leuten da drauf, hat Selbsthilfegruppen dort initiiert, hat mit den Ämtern Kontakt aufgenommen. Damals lief alles noch über den Senat, dann ist er direkt in die Bezirke rein, hat dort Fürsprecher gefunden, die Frau Tena Paustian aus Pankow, die war ganz fasziniert, was macht denn der da? Dann setzen sie sich hin in der Gruppe und reden. Und das hilft. Aha. Und dann haben die, hat sie das befürwortet und ja, und ist dann noch ein Hausboot dazugekommen und dann noch ein drittes. Und dann wurden die verkauft und dann hat er mit seinem Kompagnon, mit Michael Frings, 1999 das HPP gegründet und die Geilertstraße gekauft.
Mhm.
Ein Haus, wo 28 Personen Zuflucht finden. Das heißt 5er, 7er, 8er WGs.
Mhm.
Und hat das erstmal aufgebaut. Und 2004, 5 Jahre später, hat er dann noch die Koloniestraße dazu gekauft.
Mhm.
Das ist die heutige Basis. Und da sind nochmal 32 Leute in 8er WGs. Und insgesamt 14 Trägerwohnungen.
Mhm.
Wir vermieten ja auch gute 20 Jahre Haus Phoenix.
20,
also 21
okay.
Dieses Jahr.
Ja.
Und das ist schon bemerkenswert, was man, wenn man gute 20 Jahre lang konsumiert hat, einfach geleistet hat.
Ja.
Also KD, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so minimalistisch veranlagt war.
Okay.
Also ich in diesen, ich sag mal, in den 20 Jahren Haus Phoenix, ich glaube, ich war ja 3-mal weg.
Mhm. Im Urlaub meinst du?
Im Urlaub, ja.
Also, ja.
Und jedes Mal hat er sich, glaube ich, gefragt, was mache ich hier?
Mhm.
Warum bin ich nicht da, wo ich sein will?
Mhm.
Er war derjenige, der es überhaupt ermöglicht hat, dass ich das heute machen kann.
Ja.
Dazu bin ich ihm tief dankbar, dass er uns das hinterlassen hat, diese Möglichkeit, diesen Schutzraum für andere.
Mhm.
Nee, das, was er da aufgebaut hat, ist einfach wirklich wunderbar.
Mhm. Und er war auch immer da. So, dass, ich erinnere mich, als ich da gearbeitet habe, hatte ich Liebeskummer, weiß ich noch. Und dann hat er auch ganz entsetzt, als er erfahren hat, dass ich irgendwie Liebeskummer habe, war er total entsetzt, dass ich ihn nicht angerufen habe, um mit ihm darüber zu sprechen. Ja, so, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, aber ich fand das total nett. Und dann hat er sich da irgendwie Zeit genommen und hat mir erklärt, ich soll sofort was Neues anfangen und überhaupt nicht trauern und das bringt nichts.
Ja, das
ist seine direkte Art halt. Ne?
Ja,
so,
ja. Der hat auch sehr seinen Blickwinkel drauf.
Ja.
Nicht nach hinten zu blicken.
Ja, ja.
Also
ja.
Das ist ja auch etwas, was ein Süchtiger einfach auch nicht gut tut.
Absolut.
Immer nach hinten
zu blicken.
Oh Gott, oh Gott.
Oder zu viel nach vorne ist auch immer
wichtig. Hier und jetzt zu sein,
genau.
Das ist auch die Kunst.
Absolut, ja.
Also weil ich bin auch jemand, der sehr schnell nach hinten und nach vorne vor zurück denkt und überlegt und eigentlich nicht einfach hier und jetzt das genießen. Und aber ich glaube, das hat er auch für sich einfach gebraucht. Und er hatte auch ein sehr bewegtes Leben.
Ja.
Hat ja mal ein Buch geschrieben.
Ja, das habe ich gelesen. In meinem Praktikum. Einmal durchgelesen. Immer wieder habe ich das gedacht, was für ein Mensch. Ja, trifft man nicht so oft. Ja, er hat unfassbar vielen Menschen geholfen. Einfach, dass er an die geglaubt hat, denen eine Chance gegeben hat und so.
Genau, das endlose Vertrauen, dass irgendwann den Leuten es gut geht und sie werden das dann auch spüren. Und das ist auch etwas, was bei uns immer wieder auch ein bisschen rüberkommt von den Leuten, was sie schon mitteilen. Man kommt ja ins Haus Phoenix und selbst wenn man kein Geld hat, dann bekommt man erstmal 20, 30 Euro.
Ja.
Einfach Vertrauensvorschuss. Okay, regel deine Sachen. Wir klären das jetzt. Wir holen dich jetzt ab. Wir machen das jetzt. Das zeichnet auch Haus Phoenix aus. Das wird einfach keiner da machen. Das ist einfach so.
Ja.
Also, und auch kein Mieter würde jemanden reinlassen und sagen, ja gut, dann gibst du mir in 4 Wochen mal das Geld.
Das stimmt.
Das macht einfach keiner.
Ja.
Und das macht Haus Phoenix, glaube ich, so einmalig.
Ja, also ich glaube schon, oder das kommt bei mir so an, dass du da seinen Geist, wenn man so will, auch wirklich weiterleben möchtest.
Ja, möchte ich, soweit ich das kann, weil seine Fußstapfen sind so groß, da passe ich nicht rein und ich will da aber auch nicht rein. Das sind seine. Was ich viel wichtiger finde, ist aber nicht ich mache Haus Phoenix weiter, sondern alle Bewohner, alle Mitarbeiter machen das. Weil die haben alle, es gibt ganz viele, die da wohnen, arbeiten, die von ihnen ganz viel mitgenommen haben. Und ich strukturiere vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich glaube, am Ende ist es Haus Phoenix machen die Leute aus, die da wohnen. Und dass sie sich öffnen und dass sie Vertrauen in die anderen neuen Bewohner haben. Und dass es Bewohner gibt, die schon ein bisschen länger da sind und neue und dann einfach eine Synergie ergibt.
Und das ist auch das, was Selbsthilfe ausmacht letztendlich.
Und deswegen ist dieses Konzept halt, dass wir da Wohnungen haben, alteingesessene, die Mieter sind seit 16 Jahren teilweise, dass die einfach was abgeben können, wiedergeben, zurückgeben, was von dem, was sie bekommen haben. Und ich glaube, das ist so das Beam, das fokussieren wir, versuchen wir.
Ja, wir hatten ja auch zu Beginn gesagt, dass wir nochmal auch über das Thema Einsamkeit im Haus Phoenix sprechen werden. Du hattest das am Anfang oder irgendwann in unserem Gespräch angedeutet, dass du da auch nochmal was zu sagen würdest. Wenn du den Gedanken noch weißt, wäre es natürlich toll, wenn der... Wie ist das da?
Also ich persönlich empfinde es so, und da bleibe ich einfach bei mir, weil ich kann ja nicht in die Leute reingucken. Ja. Ich glaube, dass man im Haus Phoenix einsam sein kann, weil man es möchte, aber dass man aber auch eine Gemeinschaft hat und diese Einsamkeit dadurch ganz gut überwinden kann. Dieses alles kann, nichts muss. Jeder definiert ja oder seinen eigenen Freiraum, seine Lebenswelt, was er braucht und wie er sich fühlt. Und es gibt Leute, die sind einfach sehr außenorientiert, die kommen nicht in unser WG an, aber sie bleiben nüchtern. Das ist das A und O. Das ist erstmal weil um was geht es? Wir wollen Leuten, die ein Obdach brauchen, eins geben und einen Klinanspruch und die Hülle wieder.
Ja.
Und wenn sie das für sich alleine so machen, okay. Und dann gibt's halt einfach die Leute, die ganz viel Nähe brauchen und die finden sie meistens auch. Ich glaube auch Corona, es war ein ganz, ganz schweres Jahr für viele. Nicht nur bei uns Bewohnern. Ich weiß gar nicht, ob es für die Bewohner so viel schlimmer war als für jemand anders draußen. Weil man ja eine Gemeinschaft hat. Alle Singles, keine Ahnung, ich glaube 20 Millionen Singles in Deutschland, haben da ganz andere Probleme. Da ist es, glaube ich, ein Luxus, wenn man mit 8 Leuten auf einer Etage wohnt oder im Haus mit 32 Leuten und noch mit 14 Mietern, dass man irgendwie 46 Leute um sich herum hat und sich einfach welchen auspicken kann und einfach mit denen in einem Haus wohnt. Ja. Aber es auch einfach seine Tür wieder zumachen kann. Ich glaube, deswegen in Corona-Zeiten hat man diese Einsamkeit gar nicht so gemerkt. Aber ich glaube, am Ende ist es ja so, dass Einsamkeit kann ja manchmal schön sein für einen selbst. Und ich glaube, wir persönlich im Haus Phoenix sind gut durchgekommen
schön.
In der Pandemie.
Ja.
Aber ich glaube, auch ohne losgelöst von der Pandemie ist diese Einsamkeit, muss jeder für sich selber wissen, ob er das braucht, ob er es mag. Und er kann es auf jeden Fall umgehen bei uns. Es gibt einfach Gemeinschaft.
Ja.
Aber natürlich für jemand, der introvertiert ist, sehr zurückgezogen ist, für den wird es natürlich einfach schwer.
Ja.
Weil es kratzt natürlich keiner an der Tür vom anderen. Ja. Hey, komm, du weißt, du bist einsam. Das macht man vielleicht bei denen, man schon länger kennt. Aber für Neue ist dann einfach da, glaube ich, an dem Punkt spielt.
Ja. Wird das thematisiert im Haus Phoenix, das Thema Einsamkeit? Oder ist es eher so...
Ich glaube, wir thematisieren alles. das.
Ja, okay. Ja, weil ich frage.
Also wir machen ja immer wieder unsere Dialogrunden. Ja. Da finden ja immer wieder Sachen statt. Ja. Dass, ob die Begrifflichkeit Einsamkeit als solches jetzt ist, ich will das jetzt nicht zu hoch aufhängen und sagen, dauer nur das Thema greifen wir jetzt an. Es geht sehr viel um die Kommunikation und was das mit mir persönlich macht.
Ja.
Wir bleiben immer alle ganz. Versuchen es ganz viel bei uns selbst zu bleiben und zu gucken, was macht das mit mir.
Ja, auch ein Merkmal in der Selbsthilfe, bei sich selber zu bleiben. Mein Schwerpunkt ist ja, wie gesagt, Einsamkeit jetzt in diesem Quartal und habe jetzt viel mich mit dem Thema Einsamkeit auch beschäftigt. Also ich bin nie auf die Idee gekommen, irgendwas zu lesen zum Thema Einsamkeit oder Podcasts mir anzuhören. Und das war ganz interessant einfach auch. Und in einem Podcast wurde halt auch gesagt, dass über Einsamkeit zu sprechen bei vielen Menschen Scham auslöst, dass das so, auch so ein Tabuthema ist. Und deswegen habe ich das so ein bisschen gefragt, ob das bei euch überhaupt angesprochen wird oder ob einem das vielleicht eher peinlich ist oder als Schwäche gesehen wird oder sowas.
In dem Kontext sprechen wir es nicht an, dass wir die Leute darauf stoßen und sagen, wie geht es mit deiner Einsamkeit? Ich glaube, wir merken ja, dass jemand sich zurückzieht.
Ja.
Wir versuchen ihn dann zu ziehen. Einzuholen, kommt immer eine Gruppe, wir laden ihn ein, immer wieder teil. Das ist natürlich aber wirklich typenabhängig.
Mhm.
Und das ist aber, hat auch wieder was damit zu tun, wie vielseitig wir uns auch schon als Team, weil wir sind ein kunterbuntes Team mit den verschiedensten Leuten, mit verschiedenen Biografien und jeder spricht wen anderes an.
Ja.
Und das finde ich ganz wichtig.
Mhm.
Und deswegen haben wir eigentlich eine gute Chance, dass wir irgendwie jeden mal erreichen.
Ja.
Aber wenn sich jemand wirklich einsam fühlt und auch einfach nur abkapselt, dann wird es einfach schwer.
Ja.
Ich glaube, da gibt es auch kein gutes Rezept, weil wir können ihn jetzt drängen, das drückt ihn noch mehr in die Einsamkeit. Wir können versuchen, ihn zu locken, aber am Ende ist es halt Selbsthilfe. Er muss selber über diesen Schatten kommen. Er muss halt lernen, er muss begreifen, dass es noch andere schöne Dinge gibt. Aber da gehen wir halt dann eher den Weg, wenn wir ihn nicht erreichen oder so, gehen wir versuchen, eine Therapie zu machen, dass du einen Ansprechpartner hast, dass du Vertrauen aufbaust.
Ja.
Also so, es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, dass wir die Leute irgendwann ja mobilisieren und irgendwann auch mal eine Ausbildung machen für den ersten Arbeitsmarkt, eigentlich in die Selbstständigkeit. Dass man so selbstständig hier seine Wohnung wieder, sein Leben führen kann und nicht abhängig ist von irgendwem.
Ja.
Nicht von irgendetwas und nicht von irgendwem.
Ja, wichtig. Zum Erwachsenwerden gehört das dazu. Ja, ich habe mich eben gefragt, als du das so erzählt hast und auch mit dem Hintergrund zu meiner Zeit, als ich da noch Teamerin war, manchmal war das so, wenn die Gruppe vorbei war, sind dann die Bewohner und Bewohnerinnen so in die Küche gegangen, haben zusammen gegessen und ich bin nach Hause gefahren, in meine Wohnung mit meiner Katze. Und da war ganz oft so, ich dachte, ich wäre jetzt eigentlich echt gerne hier geblieben, weil ich bin ja, ich verstehe ja alles, ich bin ja auch eine von euch sozusagen. Und ich erzähle das deswegen, weil ich dich fragen will, ob das auch schon vorgekommen ist oder ob es vorkommt, dass die Leute, die eine Zeit lang bei euch gewohnt haben oder für euch tätig, wie auch immer, ob die wieder zurückkommen, ob sie wieder gerne einziehen wollen würden, wenn sie eben den Sprung ins eigene Leben gewagt haben und eine eigene Wohnung vielleicht haben, einen Job haben, dass sie sagen, oh, es fehlt mir hier so mit euch und ich würde gerne wieder hier sein. Kommt das vor?
Nee, ich glaube, dass wir sagen den Leuten das immer.
Mhm.
Habt da keine Scham.
Okay,
wenn es schief geht.
Ja.
Und am besten mach es vorher, bevor es schief geht.
Ja.
Wenn du einfach merkst, du fühlst dich nicht wohl, dann mach es.
Mhm.
Ich glaube, bisher ist es immer so gelaufen, Auszug, Rückfall, Entgiftung, dann wieder rein.
Wieder zurück, okay.
Das es ist ein ganz hoher Schamfaktor. Also es ist, diese Scham ist nicht geschafft zu haben. Was sehr schade ist und traurig ist.
Ja.
Weil das sollte es eigentlich gar nicht geben.
Im Gegenteil, normal brauchst du noch mehr Zuwendung.
Ja, und die sollten sie auch kriegen.
Ja.
Also das ist ja, wir haben ja manchmal Leute, die wir 5-6 Mal aufnehmen, was auch vollkommen in Ordnung ist.
Ja.
Das ist halt, wie ich es am Anfang gesagt habe, jeder braucht halt seine Bausteine. Und manchmal kann ich mit einem Baustein intellektuell oder in dem Moment einfach nichts anfangen, weil ich gar nicht da stehe, was mir dieser Baustein sagen soll.
Ja.
Ich gucke mir den an, aber der bringt mir gar nichts.
Mhm.
Also ich brauche nochmal irgendwas anderes. Ich muss noch eine Runde drehen, ich muss nochmal unten landen und dann eine Therapie oder was auch immer machen, einen Aufbau. Und dann bringt mir vielleicht sogar aus Phoenix wieder was,
wenn
ich dann diesen Step gelernt. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn man sieht, wie aufgeschlagen jemand ankommt, der sich rappelt, der Energie entwickelt, der sich wirklich fängt und, ich sag mal, sich wirklich auch Zeit lässt. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Punkte, die wir überhaupt haben, wo wir am meisten Druck drauf haben vom Jobcenter und von allen Institutionen, dass sie meinen, eine Therapie dauert ein halbes Jahr, nochmal 3 Monate Adaptionsphase und dann ist gut. Und es ist nicht gut, denjenigen dann rauszunehmen in seine eigene Wohnung und jetzt musst du irgendwie funktionieren wieder für den Arbeitsmarkt und unser System funktioniert. Das funktioniert nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was man einfach sieht. Und ich würde schon sagen, wenn man wirklich jahrelang konsumiert hat, dann ist es nicht mit einer Entgiftung und einer Therapie gelaufen. Dann ist man nicht in einem Jahr wieder fit.
So ist es, ja.
Dann wird man 2-3 Jahre brauchen.
Ja. Ja.
Und das ist, glaube ich, auch so das Zeitfenster, wo ich wirklich sage, das erste Jahr sortiere ich mich auch erstmal und lerne erstmal wieder mit mir selbst runterzukommen. Dann fange ich an zu gucken, was habe ich für Neigungen, was habe ich für Kenntnisse, was für Ambitionen habe ich, wo liegen meine Stärken und dann versuche ich mich in diesem Bereich wirklich zu festigen.
Ja.
Und wenn ich mich beruflich gefestigt habe, dann mache ich den Auszug. Und das ist die Reihenfolge. Also so sehe ich das. Dass die Leute, die in 3 Jahren das so gemacht haben, sind immer noch dabei.
Ja.
Die haben Kontakt, da weiß ich auch. Alle anderen, die immer erst sagen, okay, und jetzt raus hier, ich will jetzt meine eigene Wohnung, dann wird die Welt für mich wunderbar und schön. Ja, meistens ist sie dann nicht mehr schön
nach der Zeit. Ja, ist ja so ein klassisches Ding für Süchtige, diese keine Geduld und alles sofort haben wollen.
Und ich halte es nicht mehr aus und nach der WG und ich muss jetzt raus.
Ja.
Ja, das ist aber eigentlich, es steckt da ganz was ganz anderes. Das ist ein bisschen traurig, aber wie gesagt, schön finde ich es, wenn ich es dann andersrum sehe und auch merke, es funktioniert.
Ja.
Wunderbar.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so. Ja, ich wäre froh, wenn die Behörden und die Ämter und die Institutionen viel mehr auf so einen Weg gehen. Und dass es auch so mehr Wohnkonzepte gibt, wo Leute, die erst aufhören, mit Leuten zusammen wohnen, die schon länger clean sind.
Ja, das gibt es, glaube ich, gar nicht so oft, oder? Ich weiß das gar nicht. Also es ist so ein Konzept, was mir sonst noch nie begegnet ist.
Also nicht in der Kombination.
Ja, genau.
Das ist halt so der springende Punkt.
Ja, ja.
Und das ist ja das, was ich mit meinen Freunden damals hatte. Die haben ja auch von mir gelernt, ich habe so viel konsumiert und ich habe es dann aufgehört.
Ja.
Und dann haben die das gesehen.
Ja, dass es geht.
Es geht. Und dieses Vorleben ist in vielerlei Hinsicht so wichtig. Also ich sehe es bei meiner Tochter, meine Jüngste, lernt ganz schnell durch das Vorleben der Älteren.
Ja.
Und so lernen wir halt das auch. Deswegen funktioniert es halt für mich nicht, die Leute einfach irgendwo in eine Wohnung zu stecken und zu sagen, so, du hast doch jetzt alles.
Ja.
Da, mach tolle
mal.
Wohnung.
Mhm.
Ja? Und da ist noch der Job. Mach doch.
Mhm.
Ich verstehe dich nicht. Also ich kann das System nicht verstehen.
Ja, ich könnte wie so oft auch mit dir hier stundenlang weiter quatschen und sitzen und hätte auch noch ganz viele Fragen. Aber trotzdem muss ich sozusagen das Ende einleiten. muss ich nicht, aber die Zeit ist gekommen. Am Ende frage ich jeden meiner Gäste so nach deinem persönlichen Statement zur Selbsthilfe. Also du hast natürlich jetzt auch schon so einiges gesagt, aber vielleicht kannst du noch mal uns sagen, was dich so am meisten so in der Selbsthilfe beziehungsweise in der Arbeit im Haus Phoenix so beeindruckt oder was die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal erfahren sollten.
Beeindruckend finde ich so viele unterschiedliche Menschen aus so vielen unterschiedlichen Lebenssituationen, die so viel eint. Da ist, wie du schon gesagt hast, so eine Energie und das ist einfach schön, das zu sehen, dass sie da ist. Ich glaube, als Berlin hat das beste System wenn man sich überlegt, wir haben, glaube ich, über 200 Einrichtungen, die sich mit Suchterkrankungen auseinandersetzen.
Ja.
Die Selbsthilfe gewinnt immer mehr. Die Lobby müsste noch wesentlich größer werden dafür. Wir bräuchten da viel mehr Standing, auch von den Parteien einfach, dass sie da den Blick anders drauf haben. Das würde ich mir irgendwann wünschen.
Du meinst die politischen Parteien?
Die politischen Parteien, genau.
Ja.
Die am Ende die Gesetze geben.
Ja. Ja.
Man erfährt im Haus Phoenix einfach viel Dankbarkeit von den Mitarbeitern, von den Bewohnern, von den Mietern für das Konzept, für diesen Rückzugsbereich, für dieses Arbeitsumfeld. Ich persönlich kann mit Komplimenten immer schlecht umgehen, ist mir unangenehm. Aber an der Stelle will ich es einfach mal wiedergeben, dass diese Dankbarkeit mir gegenüber auch da ist, dem Haus Phoenix, diese Option, das zu machen. Und genauso die habe ich halt auch dem Haus gegenüber, dem Erbe meines Vaters, aber auch den Rahmenbedingungen der Möglichkeiten, die einfach auch in Deutschland da sind.
Ja.
Weil in keinem anderen Land hat man diese Möglichkeiten.
Ja.
Und das muss man ja auch mal sagen, es ist ja einfach schon sehr gut, was wir haben. Besser geht halt immer. Perfektionist.
Ja, ja.
Geht halt immer mehr.
Ein Fluch und ein Segen zugleich. Perfektionismus.
Definitiv.
Ja. Da triffst du auch bei mir Punkte, die ich ähnlich sehe, auch mit der Lobby und dass eigentlich ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit passieren müsste. Und das ist auch so ein Grundgedanke, den ich hatte bei der Gründung des Podcasts, weil das ist so eine Art und Weise, wo man vielleicht sogar heimlich mal so ein bisschen reinhören kann, weil Selbsthilfe nach außen hin tatsächlich immer noch so ein, ja nee, und ich weiß nicht, und vielleicht für die anderen, aber für mich nicht. Ich habe 3 Jahre lang Workshops an Hochschulen gegeben für die zukünftigen Sozialarbeiter über Selbsthilfe. Habe immer wieder, also ich habe, glaube ich, über 1000 Studierende erlebt und ich habe immer wieder die Frage gestellt, ich habe immer den Workshop so begonnen, was ist das Erste, was dir einfällt, wenn du an Selbsthilfe denkst? Und es war schon auch oft, sehr negativ besetzt, immer noch, interessanterweise. Und zum Ende des Workshops, ich habe es auch da gemacht, wie in der Selbsthilfe, ich habe immer Erfahrungsexperten, wir nennen das dann Erfahrungsexperten, eingeladen, die in Selbsthilfegruppen aktiv sind, die dann so berichtet haben von sich. Haus Phoenix macht was Ähnliches, auch in Schulen, glaube ich.
Ja.
Und das war immer wieder erstaunlich, immer wieder, am Ende mache ich immer noch so eine Runde und wie fandet ihr das und was denkt ihr jetzt über Selbsthilfe? Und es war immer durchweg so, dass die Studierenden gesagt haben, ey, ich hatte ein ganz anderes Bild und mir war gar nicht klar und dass das auch möglich ist. Und ich hatte sogar auch das ein oder andere Mal im Anschluss eine Mail bekommen, ich glaube, Selbsthilfe könnte was für mich sein, kannst du mir da irgendwie helfen oder so. Und das muss mehr passieren, auf jeden Fall. Mehr Tabu brechen, mehr rausgehen. Aber auch zeitgemäß. Also ich habe manche Kampagnen gesehen, Selbsthilfe, die so 80er-Jahre-Style sind sozusagen.
Ich glaube, den Ansatz, den du ja hast, mit deinem Studium Soziale Arbeit, das da zu platzieren,
auch,
ist nämlich ganz entscheidend. Ja. Weil wer Soziale Arbeit studiert, geht dann wohin? Er geht in Einrichtungen.
Genau.
Und er geht in Positionen, in Ämter. Er sitzt dann da und kennt das SGB auswendig. Ja, und
vielleicht.
Aber Selbsthilfe zu kennen und zu wissen, dass das ein System ist, was funktioniert und die Leute darin auch beraten zu können.
Ja.
Ich habe eine gute Freundin, die hat Soziale Arbeit jetzt auch gerade studiert, ist fertig geworden und die war auch sehr, ach Gott, was macht ihr da Selbsthilfe? Und ich habe sie einfach mal eingeladen, sie ist mit einem Kommilitonen gekommen und die haben sich das angehört. Wir haben dann einfach, ich habe eine Stunde lang das Haus vorgestellt, was wir nicht machen, wie und was. Und dann sind wir in der Dialogrunde reingegangen und haben dann teilgenommen. Und ich glaube, wenn man so eine Dialogrunde noch nie erlebt hat, dann kann man es gar nicht verstehen.
Genau.
Und die sind dann so bewegt gewesen und das habe ich halt immer wieder gehabt dann, mit dass Studenten angefragt haben bei uns. Ich habe denen dann immer wieder die Möglichkeit gegeben, komm bitte rein, ich stelle dir das vor, kannst gerne ein Praktikum bei uns machen, geh mit denen in die Gruppen mit rein, dann lernst du das System Selbsthilfe kennen. Es gab nicht einen einzigen, der irgendwie gesagt hat, was ist das denn? Sondern alle waren sehr fasziniert und bewegt, gerührt.
Ja.
Was für eine Offenheit und Ehrlichkeit dort einfach ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist so, das halten manche auch gar nicht auf.
Genau, ich wollte gerade sagen, es gibt viele, die sagen, nee,
boah,
das ist nichts für
mich. Viel zu nah, viel zu tief, weil die eigenen Wunden auf einmal hochkommen. Und das muss man noch erstmal aushalten.
Ja, das stimmt.
Aber das ist Selbsthilfe.
Ja. Absolut, ist nichts für, ein Freund sagt immer, Selbsthilfe ist nichts für Hasenfüße. Ist das, also irgendwie so, also nichts für, ich wollte es nicht sagen, aber das habe ich gemeint. Ja, ist okay. Ja, David, gibt es noch etwas, was du gerne loswerden würdest, was du gerne noch sagen würdest am Schluss?
Ich glaube, wir haben sehr viele Punkte angesprochen, was das Haus Phoenix ist. Wir sind ein offenes Haus. Ich hoffe, nach der Pandemie sind wir auch wirklich ganz offen wieder.
Ja.
Das heißt, Gruppen können bei uns wieder einfach sein. Wir machen einfach sehr viel. Die Prävention, das haben wir gesprochen. Wir haben ein Lotsennetzwerk. Das kam gar nicht zur Sprache jetzt. Da könnte man einen eigenen Podcast nochmal machen.
Habe ich sogar schon angeregt mit Alex zusammen.
Ja, okay. Und wir haben ein kleines Umzugsunternehmen. Wir versuchen, die Leute dadurch in die Motivation zu kriegen, dass sie da sich ausprobieren können. Wir als Haus Phoenix versuchen uns weiterzuentwickeln. Wir machen gewaltfreie Kommunikationsseminare. Haben wir einen Trauma-Workshop gemacht. Mhm. Also wir versuchen einfach so ein ganzheitliches Bild zu schaffen oder uns auch weiterzuentwickeln.
Mhm.
Und ich glaube, dass das zeichnet am Ende Haus Phoenix auch irgendwie aus. Dass die Leute da einfach ambitioniert sind, damit zu machen. Und das ist halt noch nicht so ein 9-to-5-Job.
Mhm.
Da geht's halt auch einfach mal am Wochenende oder auch länger.
Ja.
Und man nimmt auch viel mit nach Hause.
Mhm.
Und an der Stelle nochmal muss ich sagen, nicht ich mache eine gute Arbeit, das Team. Das Team macht eine verdammt gute Arbeit, jeder Einzelne.
Ich hoffe, das ganze Team wird den Podcast hören.
Während der Arbeit.
Super. Ja, wir fragen ja auch immer gerne nach einer Empfehlung, ein Buch, eine Veranstaltung oder einen Film, der dich bewegt hat oder das dich bewegt hat, als kleines Geschenk für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ist dir da was eingefallen?
Ich habe darüber nachgedacht, aber ich muss einfach sagen, das wahre Leben schreibt die besten Bücher und macht die besten Filme.
Ja, okay.
Und ich glaube, dass im Hier und Jetzt, um es wieder den Bogen zu spannen auf dem Anfang, im Hier und Jetzt zu sein, ist, glaube ich, das Entscheidende.
Okay.
Und ich persönlich gucke gerne Filme, ich mache gerne Binge-Watching, das nehme ich meine Sucht nochmal aus. Aber das ist, glaube ich, nicht wichtig. Ich glaube, dass der Austausch persönlich das anfühlt. Und ich sage, die Gespräche mit meinen Freunden oder mit meiner Familie, das ist viel, viel wichtiger und entscheidender als alles andere.
Das ist eine tolle Empfehlung. Cool, hatten wir bisher so noch nicht, ist ja auch schön. Schreib das ja auch immer in unsere Shownotes rein. Deine Empfehlung wird sein, du hast gesehen, ich habe gerade mitgeschrieben, das wahre Leben. Schreib die besten Bücher und Filme, finde ich gut. Wir sind am Ende angekommen. David, ich bedanke mich wirklich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns so ehrlich und offen über alles gesprochen hast und dass wir auch ein bisschen über KD sprechen konnten. Und ich glaube, das wird eine ziemlich gute Folge. Und ja, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Gebt uns doch gerne Feedback. Oder wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns unter hallo@echte-stimmen.de oder folgt uns auf Instagram unter Echte Stimmen. Ebenso könnt ihr natürlich auf unserer Homepage www.echte-stimmen.de ein Kontaktformular ausfüllen, wenn ihr Fragen habt, uns ein Feedback geben wollt oder vielleicht sogar selbst Gast sein möchtet in unserem Podcast. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Eure Anja. Tschüss.